SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Gefangen im eigenen Körper, keinen einzigen Muskel bewegen können, nicht mal ein Blinzeln ist mehr möglich. So geht es Locked-In-Patienten. Die Nervenkrankheit ALS, die amyotrophe Lateralsklerose, zerstört die Nervenzellen, die die Muskeln steuern. Das Gehirn koppelt sich ab vom Körper und kein Signal dringt mehr zu den Muskeln durch, die nach und nach versagen und degenerieren. Das Hirn aber, das arbeitet weiter in dem leblosen Körper. Nils Birbaumer ist als erstem Wissenschaftler gelungen, mit komplett eingeschlossenen Menschen in Kontakt zu treten und zu kommunizieren. Und nicht erst seitdem gilt er als bedeutendster Neurowissenschaftler Deutschlands. Für seine Forschungen über Epilepsie, Angst oder kriminelles Verhalten ist er mehrfach ausgezeichnet worden. Nils Birbaumer ist heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem. Schönen guten Abend, Herr Birbaumer.
Guten Abend.
Was fasziniert Sie so an dieser grauen Masse, die unser Gehirn ist?
Ich glaube, dasselbe, was die ganze Menschheit an der Seele früher nannte man es die Seele, fasziniert hat. Alles unser Denken, unser ganzes Verhalten wird von dieser grauen Masse gesteuert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, den das nicht fasziniert. Das interessiert die Menschen, seit es Menschen gibt und seit die Menschen über sich selber nachdenken. Wollen sie wissen, warum sie so sind, wie sie sind? Und die Antwort liegt natürlich im Gehirn.
Ein Locked-In-Patient ist ja reduziert auf dieses Gehirn. Der Rest funktioniert nicht mehr. Ist das Gehirn also unser zentrales Organ, das uns zum Menschen macht?
Was uns zum Menschen macht, in meiner Auffassung nach, ist die Möglichkeit zu kommunizieren in der Art, wie Menschen kommunizieren. Und die Kommunikation geht vom Gehirn aus. Und deswegen war mir so viel daran gelegen, die Kommunikation bei diesen Menschen wiederherzustellen, bei denen sie verloren gegangen ist. Denn ohne Kommunikation existieren wir eigentlich gar nicht.
Über Ihre Arbeit mit Locked-In-Patienten sprechen wir gleich ausführlich nach Musik von Elena Cetien, Rosilda.
Rosilda, Rosilda, the cage you were given into the world you were thrown. You shocked everyone who was standing by the barbecue. You weren't invited, but you wanted to be part of it too. You were given into the world, you were thrown. You wanted to be seen and get some meat. You came in unexpected and made everyone tremble. Chance to try speech repetition, so you were loaded with a powerful rage ammunition. Rosilda, Rosilda, the cage you were given into the world you were thrown. You didn't know how to behave, how to communicate. You could have been raised by a wolf, a bear, or an ape.
Into the world you were thrown. Unser Gast heute in SWR 2 Tandem ist Nils Bierbaumer. Der Neurowissenschaftler ist berühmt für seine Forschung an Locked-In-Patienten. Er hat eine Methode gefunden, mit Menschen, die nicht einmal mehr blinzeln können, zu kommunizieren. Einer Ihrer neuesten Patienten, Herr Bierbaumer, lebt in Italien. Fabio ist komplett gelähmt, also nicht mal seine Augenlider kann er öffnen. Er hat ALS. Wie ist diese Krankheit bei ihm verlaufen?
Bei ihm? Ja, er ist ja noch relativ jung, er wird etwa 30. Da verläuft sie sehr schnell. Am Anfang werden plötzlich die Beine ein bisschen lahm. Und innerhalb von Wochen wird einem das Atmen schwer, das Gehen schwer, die Hände werden schwer, man kann dann die Hände nicht mehr bewegen. Dann muss man sich entscheiden, das kann manchmal Jahre dauern, wie bei dem berühmten Stephen Hawking, oder es kann innerhalb von Wochen gehen. Und dann muss man sich irgendwann entscheiden, ob man sich beatmen lässt oder nicht. Denn ohne Muskeln kann man nicht atmen, ohne willentliche Muskulatur. Und wenn man sich dann für die Beatmung entschieden hat und die künstliche Ernährung, dann kann man genauso alt werden wie jeder andere. An der Krankheit kann man dann nicht mehr sterben. Aber dann schreitet die Lähmung eben fort und im Endstadium kann man dann eben nicht mehr die Augen bewegen. Und dann kann man eben auch nicht mehr mit den Augen oder mit einem anderen Muskel kommunizieren. Sie erinnern sich vielleicht, wie das der Stephen Hawking hatte, so einen Gesichtsmuskel am Schluss, mit dem er seinen Computer noch anwerfen konnte und Buchstaben auswählen konnte. Das können aber diese Leute nicht mehr. Und dann bleibt nur noch der Weg über das Gehirn.
Seine Familie ist bei ihrer verzweifelten Suche nach Hilfe auf einen Artikel im Internet über sie gestoßen und hat sie dann angeschrieben. Können Sie sich noch an Ihren ersten Besuch bei der Familie erinnern?
Ja, natürlich. Ich wohne ja teilweise in Venedig, weil ich lange Zeit da in einer Klinik gearbeitet habe. Ich spreche die Sprache dort und das sind halt so typische, liebenswerte Großfamilie, wie man sie in der Gegend oft findet, die diesen Kranken, die in Italien im Gesundheitssystem gibt es da keine Pflegegelder oder was, sondern das bleibt alles an der Familie hängen. Die pflegen den Kranken 24 Stunden lang und im Gegensatz zu vielen anderen Familien beschäftigen sie ihn praktisch den ganzen Tag. Sie gehen aus, sie gehen mit ihm ins Kaffeehaus, mit dem Rollstuhl natürlich, der kann nicht gehen. Also er ist in das Leben dieses Dorfes, in dem er lebt, ist er integriert. Und das Leben geht im Grunde auf einem sehr hohen Kommunikationsniveau weiter. Und deswegen ist es besonders quälend, dass er sich nicht ausdrücken kann.
Haben Sie sofort gesagt, klar, diesem jungen Mann muss geholfen werden, diesem jungen Mann muss ich helfen?
Wer soll es denn sonst machen? Es gibt ja niemand, soviel ich weiß, in Europa, der in der Lage wäre oder willens wäre, mit diesen Menschen Kontakt aufzunehmen. Das ist ja das Problem, dass wir in Anfragen ersticken und nicht wissen, was wir mit den vielen gelähmten Menschen anfangen sollen. Das ist ja eigentlich gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu forschen, aber mittlerweile reise ich in ganz Europa rum, um diesen Leuten zu helfen. Insofern ist das nicht jetzt spezifisch für den Fabio. Das denkt man sich bei jedem, das denken Sie sich auch, wenn Sie vor so jemand stehen.
Wie sind Sie vorgegangen, um mit Fabio zu kommunizieren? Also wie funktionieren Ihre Apparate?
Zunächst einmal probieren wir, die Kommunikation übers Gehirn wiederherzustellen, indem wir Elektroden auf dem Kopf platzieren. Das sind kleine Metallplättchen, damit können Sie die Ströme aus dem Gehirn auffangen. Und dann geben wir dem Patienten Sätze vor, von denen wir die Antwort wissen. Weil die Hauptstadt Italiens ist Berlin, muss er sich Nein denken. Die Hauptstadt Italiens ist Rom, muss er sich Ja denken. Der Computer erfasst die Elektrizität dieses Gedankens. Den muss ich natürlich mathematisch rausfinden, wie das ungefähr aussieht bei diesem Menschen. Und dann kriegt er nach 10 Sekunden, wenn er das richtig gedacht hat, sagt ihm der Rechner, du hast jetzt als Antwort Ja gedacht. So fängt man an. Und wenn das sehr gut geht, wenn die Leute 70% korrekt antworten können, dann fragt man dich auch offene Fragen. Willst du umgedreht werden? Willst du leben? Willst du rausgehen? Und so weiter. All diese wichtigen oder unwichtigen Fragen des täglichen Lebens.
Also der Computer muss erst lernen, was Ja und ja, Nein in dem speziellen Gehirn bedeutet. Also das ist bei jedem anders?
Bei jedem anders. Ist bei jedem anders. Sie denken ihr Ja ganz woanders im Gehirn wie ich. Sie denken ihr Ja in einem anderen Zusammenhang wie ich. Ihre Biografie ist mit Ja anders verbunden. Und das Gehirn ist ja nichts anderes wie eine Widerspiegelung ihrer Biografie. Und die ist bei jedem anders. Also ist es immer anders. Man muss der Computer lange Zeit lernen, was oft sehr mühsam und langweilig für die Betroffenen natürlich auch für uns ist. Und wenn das System gut funktioniert und er gut Ja und Nein antwortet, dann kann er mit dem Ja ja dann zum Beispiel einen Buchstaben auswählen. Und der Computer findet dann nach einiger Zeit das dazugehörige Wort. Wie an Ihrem iPhone ist es ja ähnlich.
Aber Herr Bierbaumer, das müssen Sie mir nochmal genauer erklären. Wie geht das, dass man mit Ja und Nein eine aktive Kommunikation zustande bekommt?
Ja, indem ich Ihnen am Computer oder im Kopfhörer, so wie wir beide jetzt kommunizieren, nenne ich Ihnen einen Buchstaben. Ich fange mit dem häufigsten im Deutschen an, E. Dann kommt I, B. Und wenn der richtige Buchstabe für das Wort, das Sie sagen wollen, kommt, dann denken Sie, ja, das ist er. Dieses Ja-Signal macht im Gehirn eine elektrische Entladung. Die fängt der Computer auf und bringt jetzt den Buchstaben, der dazugehört, auf den Bildschirm oder auf den Kopfhörer. Dann frage ich den nächsten Buchstaben ab und so weiter. Und wenn er das ein paar Wochen lang gemacht hat, dann weiß der Computer nicht schon, so wie Ihr iPhone auch, nach dem dritten Buchstaben, was Sie sagen wollten.
Dauert das nicht lange, bis solche Wörter und solche Sätze zusammengestellt sind?
Machen geht es gar nicht. Das ist zu schwierig, wir wissen nicht genau warum. Die bleiben dann immer bei dem Ja-Nein-Sätzen, ist aber auch eine Art Kommunikation. Mache, lernen das innerhalb von Tagen, können Buchstaben auswählen, mache, brauchen Wochen dazu.
Wie war denn dieser Moment, als Ihnen und vor allem der Familie von Fabio klar war, wir können jetzt mit Fabio kommunizieren?
Solche Gefühle in Sprache zu bringen, ist sehr schwer. Es spielt sich meistens auf der nichtverbalen Ebene ab. Also Sie sehen dann an der Familie, die da um das Bett rumsitzt, sehen Sie dann, je nachdem wie die reagieren, sehen Sie diese enorme Erleichterung, die kommt, wenn man lange Zeit mit so jemandem, der einem nahe steht, keinen Kontakt hat und dann plötzlich kommt aus dem, und wenn es auch nur ein Ja ist oder ein Nein auf eine Frage, kommt was raus. Das schwankt zwischen Erleichterung, Begeisterung, Rührung, das hängt ganz davon ab, wer da um den Kranken herum sitzt. Das ist immer ein großer Moment.
Was hat Fabio mit Hilfe der Apparate denn sagen können?
Bisher kann er nur Ja oder Nein auf Fragen antworten.
Was hat er mit Ja und Nein beantworten können?
Ach, für ihn ist sehr wichtig, wohin er mit seinen Anverwandten geht, zum Beispiel in der Woche. Also er hat früher sehr viel gefischt, er möchte wieder an den See zurück, wo er gefischt hat. Er ist sehr eng mit der lokalen Kirchengemeinde verbunden. Er möchte die Freunde in der Kirchengemeinde am Samstag sehen. Solche Dinge sagt er meistens. Also wo er mit seinem Rollstuhl hingeführt werden will. Er sieht ja auch, wie viele diese Kranken sehr schlecht oder gar nichts, weil die Hornhaut austrocknet im Laufe der Erkrankung, weil man gar nicht so schnell nachfeuchten kann. Also von daher ist er auf die Kommunikation von außen angewiesen.
Nils Bierbaumer ist unser Gast heute Abend in SWR 2 Tandem und mit ihm sprechen wir gleich noch weiter über seine wissenschaftliche Arbeit nach Musik von Roger Cicero, No Moon at All.
No moon at all, what a night, even lightning bugs have dimmed their lights. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all, yeah. Don't make a sound, cause it's so dark. Even Fido is afraid to bark. But the perfect chance, who knew, no knock, and there is no moon at all. And if you want atmosphere for inspiration, dear, and one kiss will make it clear, cause tonight the smile and bright moonlight will interfere. And no moon at all from up above, this is nothing like they told us of. For the perfect chance to do the park and fall deeply in love. Creepy bobo, I super say
ba 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 ba
SWR 2 Tandem am Dienstagabend. Unser Gast heute ist Nils Bierbaumer, dem als erstem Wissenschaftler gelungen ist, mit Locked-In-Patienten zu kommunizieren. Darüber und über seine weitere Hirnforschung sprechen wir heute Abend. Herr Bierbaumer, zu einem Locked-In-Patienten vorzudringen, Sie haben das vorhin schon erwähnt, das ist ein Prozess, der sehr lange dauert. Wie haben Sie die Familie von Fabio in dieser Zeit erlebt?
Wenn wir mit diesen Leuten arbeiten, ist man ja praktisch Teil der Familie. Alle diese Kranken werden innerhalb der Familie gepflegt oder umgekehrt gesagt, nur diejenigen wollen weiterleben, die in der Familie gepflegt werden. Insofern sind wir da natürlich, also meine Ingenieure und ich und das Team, das meistens aus 3 Personen besteht, werden Teil der Familie. Und man lebt dann mit der Familie, man isst mit der Familie, man trinkt mit der Familie, immer mit dem Kranken zusammen. Also ohne die Mitarbeiterfamilie kann der Kranke weder leben noch überleben, noch will er weiterleben. Also insofern werden wir da in das Leben der Familien eingegliedert.
Eine Frage, die vor allem die Angehörigen eines Locked-In-Patienten beschäftigt, ist, wie geht es ihm? Wie geht es Fabio?
Ja, klar, das ist die Hauptfrage. Dem Fabio geht es wie den meisten Patienten, die wir haben, sehr gut. Auf die Frage, wie er seine Lebensqualität einschätzt, da gibt es ein paar Standardfragen, die man da abfragt. Sagt er, wie die anderen Patienten auch, dass es sehr gut ist. Nun müssen Sie bedenken, dass die Menschen, für die die Lebensqualität mit dieser Erkrankung nicht gut ist, dass wir die ja nicht sehen. Das heißt, wir haben hier schon eine doch vorselegierte Gruppe. Also wir haben schon hier Leute, die sich entschieden haben, weiterzuleben. Und die entscheiden sich nur, weiterzuleben, wenn sie in der Familie aufgehoben sind. Und deswegen ist es natürlich auch unwahrscheinlich, dass wir Menschen sehen, die keine gute Lebensqualität oder keine Familie haben. Die sind alle tot, nehme ich an.
Also Sie sagen wirklich, alle Ihre oder fast alle Ihre Locked-In-Patienten sagen, mir geht es gut, obwohl sie komplett eingeschlossen sind.
Ja, bei dieser Erkrankung, aber auch anderen Krankungen, die zu Lähmungen führen, soll man sich nicht täuschen lassen. Alle Untersuchungen an Querschnittsgelähmten sind nicht ganz so hoch, aber ist die Lebensqualität auch zufriedenstellend, wenn die Pflege zufriedenstellend ist. Eine schwere Erkrankung oder auch eine Erkrankung, die zum Tode führt, ist kein Hinweis auf eine schlechte Lebensqualität. Das wird von der populären Meinung und leider Gottes auch von meinen ärztlichen Kollegen oft so gesehen, dass die Lebensqualität miserabel ist, wenn man gelähmt ist. Das ist einfach nicht so.
Aber Herr Bierbaumer, ich hätte das auch gedacht. Also, dass ein Mensch, der völlig von seiner Außenwelt abgeschnitten ist, dem kann es ja gar nicht gut gehen.
Ich dachte das auch, als ich damit anfing, vor etwa 30, 40 Jahren.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. War das für Sie als Neurowissenschaftler auch eine erstaunliche Erkenntnis?
Am Anfang war es mir erstaunlich. Aber wenn Sie dann eben schauen und nachlesen und das selbst dann untersuchen, dann müssen Sie sich ja den Fakten beugen. Also die Tatsache ist, wenn man solche Befragungen durchführt, und die wurden ja nicht nur von uns, sondern von vielen anderen Wissenschaftlern auch gemacht, da kommt eben das statistisch heraus, die Lebensqualität ist sehr gut. Und dann muss ich mich diesen Fakten beugen, egal wie meine persönliche Einstellung zu der Erkrankung ist. Natürlich, mittlerweile sage ich auch, wenn ich die Krankheit kriegen würde, würde ich auch weiterleben wollen. Aber das hätte ich vor 30 Jahren nicht gesagt.
Welche Erklärung haben Sie denn dafür, dass ein Mensch, der so komplett eingeschlossen ist wie Fabio, gar nicht todunglücklich ist?
Ja, die erste Erklärung sagte ich schon, dass sie leben in der Familie und die Familie ist in der Regel positiv, sonst würden sie ja nicht in dieser Familie leben. Wenn die Familienstruktur, die Familienbeziehung schlecht ist, wollen sie ja gar nicht weiterleben. Diese Personen leben in einer Welt, niemand behandelt sie mehr schlecht, sie sind vollkommen hilflos, sie können gar nichts mehr tun. Alle Menschen sind positiv und freundlich zu ihnen, die beide geblieben sind. Wenn sie den ganzen Tag von freundlichen, liebenswerten Menschen umgeben sind, die sie positiv behandeln, dann kommen sie am Abend auch mit guter Laune nach Hause. Die Tatsache, dass wir unsere Lebensqualität manchmal schlecht ist, liegt ja nicht an uns, sondern sie liegt an der Umgebung, in der wir leben. Und wenn diese Umgebung negative Signale aussendet, dann ist auch die Lebensqualität schlecht. Und sowas gibt es aber nicht mehr, wenn sie in der Erkrankung sind. Das ist die Haupterklärung. Die zweite Erklärung ist natürlich, da habe ich allerdings auch keine Beweise, im Moment noch nicht, Sie sind natürlich dadurch, dass ihre Muskeln vollkommen abgestorben sind, sind sie natürlich in einer Situation, in der das Gehirn die Meldung kriegt, alles ist entspannt, der ganze Körper ist entspannt. Das heißt, für das Gehirn ist das sozusagen ein Signal, der hier kann nichts mehr passieren. Ich bin entspannt, ruhig, so wie Sie das in einer Meditation oder was sind, so stelle ich mir das vor. Und so sieht ja auch häufig das EEG dieser Menschen aus, die Hirnströme, die sind in der Regel sehr ruhig und entspannt und deuten auf einen ruhigen Zustand des Gehirns hin. Und das trägt natürlich auch zur positiven Lebensqualität bei.
Welche allgemeingültigen Schlüsse über Gefühle wie Glück oder Zufriedenheit könnte man daraus ziehen oder ziehen Sie daraus?
Dass das Glück aus dem Körper kommt, dass das Glück und viele unserer positiven oder negativen Emotionen werden dem Gehirn auch aus unseren Körperreaktionen mitgeteilt und das Gehirn interpretiert die. Und es interpretiert sie zusammen mit den Umgebungssignalen, die von anderen Menschen kommen. Das ist aber keine neue Erkenntnis, das weiß man seit etwa 100 Jahren, dass Gefühle im Wesentlichen auch auf Informationen aus dem Körper berühren.
Sie haben in den 70ern an sich selbst ein Experiment verübt. Sie haben sich gefragt, wie fühlt sich ein Mensch, der sich gar nicht mehr bewegen kann, der in diesem regungslosen Körper gefangen ist. Und Sie haben sich ein lähmendes Gift injiziert. Curare ist eigentlich innerhalb von Sekunden tödlich. Sie leben ja zum Glück, aber hätte das nicht auch anders ausgehen können?
Nee, wenn Sie einen guten Anästhesisten haben, der Sie am Leben hält, kann da nichts passieren. Denn diese Lähmungsgifte werden ja in der Anästhesie routinemäßig verabreicht. Wenn Sie eine große Operation haben, dann kriegen Sie das auch, weil Sie müssen ja den Körper entspannen, sonst kann der nicht gescheit operieren. Und dann müssen Sie beatmet werden, das werden Sie ja bei solchen Eingriffen. Und wenn Sie einen guten Anästhesisten haben, da passiert selten was.
Haben Sie lange gebraucht, um einen Anästhesisten zu finden, der das mit Ihnen macht,
das Experiment? Nein, ich habe gute Freunde in der Anästhesie. Da habe ich mir schon diejenigen ausgesucht, auf die ich mich verlassen
kann. Die Ihnen keinen Vogel gezeigt haben.
Genau, ja.
Was haben Sie denn bei diesem Experiment erfahren über die Wahrnehmung eines gelähmten Menschen?
Man denkt sich, in diesem Lähmungszustand kriegt man Panik oder sonst was und in Wirklichkeit tritt ihm genau das Gegenteil ein. Das wollte ich nur sicher einmal am eigenen Körper erfahren. Sie fühlen sich dann auch, wenn sie eben ihrem Anästhesisten vertrauen, fühlen sie sich auch entspannt sofort, wenn die Muskeln völlig entspannt sind. Also das zeigt, dass das Gefühl der Entspannung, dieses positive Gefühl, eben aus dem Körper herauskommt.
Liebe Kinder, wenn ihr jetzt zuhört, nicht nachmachen.
Cresce, neguinho, me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Eu pedi tanta desgraça. Mas então te posso ensinar. Mas então te posso ensinar.
Capoeira!
Posso ensinar.
Ziquezira!
Posso tirar.
Valentia!
Posso te emprestar. Lira tá de sopa, se esfera.
Liberdade, só posso esperar.
Der Neurowissenschaftler Niels Birbaumer ist heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem. Ein hoch angesehener Wissenschaftler, aber auch ein Querkopf, der aneckt. Herr Birbaumer, als Jugendlicher waren Sie in Wien Anführer einer Jugendbande. Was haben Sie verbrochen?
Ja, wir haben Autos aufgeknackt, Radios gestohlen und verkauft. Das war im Wesentlichen halt so eine Straßengang, kleinere Einbrüche, kleinere Überfälle, solche Dinge.
Und Sie waren Kopf der Bande?
Ja, wir haben natürlich vieles ausgeheckt, weil ich bin ja klein und eher schwach und war als Kind nicht besonders schwächlich. Und die einzige Chance, mir in einer Männer- oder heranwachsenden Umgebung Achtung oder Zuhörer zu verschaffen, war natürlich einfach im Aushecken solcher Pläne und Planung solcher Dinge. Also in solchen Gruppen können sich, wenn sie schwach sind, nur mit Intelligenz durchsetzen. In dem Fall böser Intelligenz.
Das war ja richtige Kleinkriminalität. War das trotzdem eine lehrreiche Zeit für Sie?
Ich glaube nicht. Also ich würde sagen, man hätte auch ohne dem auskommen können. Es war insofern wichtig, glaube ich, als dann mein Vater sagte, also jetzt ist Schluss und wenn du jetzt nicht vernünftig lernst, dann wirst du Polsterer. Hat er mich dann zur Probe in eine Polstererlehre geschickt und musste ich dann die Schule wechseln, weil ich ohnehin aus der Schule wegen dieser Taten rausgeflogen bin und kam dann in eine von einer sehr restriktiven, autoritären Schule in eine liberale Schule und von da ab geht's, dann war mir klar, dass wenn ich jetzt nicht mich auf den Hintern setze und weiter lerne, dann geht das Ganze schief.
War für Sie schon klar, dass Sie eine akademische Laufbahn einschlagen möchten?
Nee. Das ist eine.
Oder war einfach nur der Polsterer so schlimm?
Der war schlimm, ja, das war schlimm. Erstens eine mühsame, aber eine sehr monotone, damals zumindest, sehr monotone und langweilige Tätigkeit. Also, ja, es war mir klar, dass ich diese Tätigkeit nicht überstehen kann.
Sie sind dann, wie Sie schon gesagt haben, auf die liberale Schule gewechselt, haben dann das Abitur gemacht, also die Matura, sind an die Uni Wien gegangen. Zum Psychologiestudium sind Sie aber eher zufällig gekommen. Ursprünglich waren Sie für Literatur eingeschrieben.
Ich habe auch Kunstgeschichte fertig studiert. Mich hat am Anfang Kunstprämie interessiert.
Aber was hat Sie dann zum Psychologischen Institut wechseln lassen?
Auch wieder ein Vorbild, ich wurde dann später auch sein Assistent, ein alter Professor, der hieß Rohracher, und der hat die Psychologie damals schon vom Gehirn her aufgebaut. Der war also ein strikter und vehementer Gegner der Psychoanalyse und dieser ganzen spekulativen Psychologien, und der hat sozusagen von Anfang an den Zusammenhang zwischen unserem Denken, Fühlen und Verhalten und dem Gehirn in den Mittelpunkt gestellt. Und als ich diese Vorlesung das erste Mal hörte, war mir klar, die Zukunft der Erforschung oder die Zukunft des Verständnisses des Menschen und der menschlichen Verhaltensweisen liegt auch im Gehirn. Und so kam ich zur Psychologie.
Und an der Uni sind Sie dann aber wieder angeeckt und sogar rausgeflogen?
Naja, klar, aber das war 68 und wir wissen ja, wie konservativ gerade ostösterreichische Kreise sind. Und das war natürlich die Wiener Universität, war ein besonders unangenehmer Haufen von alten Nazis und erzkonservativen Personen, die da als Professoren meist inkompetent unterrichtet haben. Also die Studenten haben natürlich da wie woanders auch rebelliert. Und ich habe dann eben so eine Art Gegenstudium aufgebaut. Und dann ist eben mein Mentor leider verstorben. Und dann hatte ich keinen Schutzpatron mehr. Und dann musste ich eben die Universität verlassen.
Und dann sind Sie mit gerade mal 29 zum Professor in Tübingen berufen worden.
Na, nicht danach, sondern
ich. Da war noch ein bisschen dazwischen, ein bisschen Zeit. Aber trotz oder wegen Ihrer Vorgeschichte?
Ja, damals war es wohl, spielte meine Vorgeschichte eine positive Rolle. Denn das war die Zeit, als die Studenten dann nach der sogenannten Studentenrevolution ja überall in den Universitäten, auch in den Gremien saßen. Und als dann so eine Stelle da frei wurde in Tübingen, waren die Studentinnen, die Studenten haben natürlich ein Interesse gehabt, jemand, der ihre Interessen und der ihr Querdenken sozusagen nachvollziehen kann, den da hinzubringen. Und deswegen kam ich dann auf diese Liste, war zwar der Letzte auf der Liste und die Universität wollte das auch dann nicht, die Berufung nicht aussprechen, aber das Ministerium, das damals schon konservative Ministerium, muss man jetzt sagen, hat dann gesagt, das geht nicht. Wenn ihr euch für so jemand entscheidet, könnt ihr nicht hinterher sagen, nee, wir wollen dann aus politischen Gründen nicht. Und so kam ich dann nach Tübingen.
Mittlerweile, als renommierter Wissenschaftler, ecken Sie immer noch an bei Ihren Kollegen diesmal. Was haben die an Ihnen auszusetzen?
Ach, das Anecken ist nicht so dramatisch. Aber natürlich gibt es zwei Probleme. Das eine Problem ist das Problem mit den psychologischen Kollegen, mit vielen, wo ich immer darauf bestehe, dass die Psychologie und der Mensch und auch die Psychotherapie ohne die Beachtung der körperlichen Vorgänge, der Hirnvorgänge nicht funktionieren und nicht verstanden werden kann. Und deswegen dringe ich auch darauf, dass zum Beispiel in der Psychotherapie körperliche Vorgänge registriert, verarbeitet, verstanden und dass Technologie dort eine Rolle spielen muss. Auf der anderen Seite hat man Probleme mit der starken psychologischen Seite. Meine medizinischen Kollegen, die beurteilen ja die menschliche Psyche meist aus ihrer folkloristischen Erfahrung heraus. Und für die ist zum Beispiel die Aussage, Lebensqualität ist hoch bei jemandem, der vollständig gelähmt ist, einfach nicht verständlich. Sie nehmen einfach wissenschaftliche Fakten nicht zur Kenntnis, sondern erschließen die Psychologie ihrer Patienten aus ihrer eigenen Psychologie. Und dieses Projizieren des eigenen, der eigenen in andere, das ist einer der schwersten Fehler, den man bei der Beurteilung anderer Menschen machen kann. Und das ist sehr schwer, den Leuten beizubringen. Und das eckt dann natürlich ein bisschen an. Aber so schlimm ist es auch nicht.
Sagen Sie, aber Sie sitzen irgendwie zwischen den Stühlen. Wie macht man sich denn als Wissenschaftler unabhängig von den Meinungen der Kollegen?
Ach, braucht man gar nicht. Man braucht den Widerspruch der Kollegen. Dann kann ich mich ja hinsetzen und nachdenken. Die haben ja auch manchmal recht. Der Widerspruch stört mich ja nicht. Ich versuche dann nachzuweisen, dass es nicht so ist. Also insofern fühle ich mich nicht zwischen allen Stühlen. Und Sie sehen die Tatsache dafür, dass ich für meine Forschung jahrzehntelang enorme Summen Geld vom Staat, vor allem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, bekommen habe, zeigt ja schon, dass ich überhaupt nicht zwischen den Stühlen sitze. Ich sitze ganz fest auf Stühlen. Jetzt nach meiner Pensionierung natürlich möchte ich weiterarbeiten. Und in Genf sitze ich auch wieder in einer Riesenstiftung, die eben solche Elektroden herstellt und einbaut für solche vollständig Gelähmten und Schlaganfallpatienten. Also ich empfinde mich überhaupt nicht als jemand, der zwischen Stühlen sitzt.
Sie haben mal gesagt, Sie habe an der Psychologie das Thema Selbstkontrolle fasziniert, weil Sie selber Probleme mit der Selbstkontrolle hatten. Hatten oder
natürlich
haben?
Ja, das, was man einmal hatte, das hat man auch noch. Natürlich, im Laufe des Lebens lernt man eben durch die Fehler und durch die Korrekturen, die man kriegt, die Selbstkontrolle zu verbessern. Aber ich habe immer noch Schwierigkeiten mit Kontrolle meiner eigenen Emotionen. Und ich kann jetzt die Strategien besser, ich kann mich da zurückziehen, ich kann mich auch manchmal da ein bisschen zurücknehmen, aber die Probleme sind geblieben.
Sie wirken auch jetzt aber sehr kontrolliert und wenn Sie über Ihre Kollegen sprechen, auch.
Ja, natürlich, wenn ich mit Ihnen spreche, wirklich kontrolliert, aber wenn Sie jetzt irgendeine Szene auftauchen würde, in der plötzlich irgendetwas Unvorhergesehenes passiert oder in der irgendjemandem etwas getan wird oder in der ich eine schwere Fehlverhalten von jemand anderem sehe, dann würden Sie merken, dass ich da oft sehr unkontrolliert reagiere.
Dann platzen Sie aus dem Karton.
Genau.
Sie haben Ihren österreichischen Pass abgegeben aus Protest gegen das Erstarken der FPÖ unter Jörg Haider. War das impulsiv oder wohl überlegt?
Nein. Das war wohl überlegt, würde ich heute wieder tun. Nur müssten Sie mittlerweile fast jeden Pass von fast jedem europäischen Land abgeben. Die Situation ist ja nicht nur in Österreich deprimierend, sondern auch in den umgebenden Ländern. Also insofern, und ich habe den Pass abgegeben, oder besser gesagt weggeworfen, weil ich ein Beispiel für andere Kollegen, Akademiker, Forscher, Künstler in Österreich setzen wollte und sie auffordern wollte, damit doch auch ihren Pass zurückzugeben, um damit gegen das Erstarken dieser mörderischen Bewegungen zu demonstrieren. Und das hat überhaupt keinen Effekt gehabt. Insofern hätte ich ihn ruhig behalten können.
Nils Bierbaumer ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem und mit ihm sprechen wir gleich weiter nach Musik von St. Paul and the Broken Bones, I'm Torn Up.
Hello, sweetheart. how's the love going nowadays? Did you find that true love? Had I known that you feel so good, had I known that you feel so right, but I just got to tell you,
der Neurowissenschaftler Nils Birbaumer ist heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem. Der Mann, dem es als erster gelungen ist, mit Locked-In-Patienten zu kommunizieren. Und Herr Birbaumer, Sie verbringen oft Wochen mit diesen Menschen, um ihnen wieder eine Stimme zu geben. Sie leben mit den Familien, sind ganz nah an ihren Sorgen und Nöten. Wie schwer ist das trotzdem, eine, na, sagen wir mal, gewisse sachliche Distanz zu wahren?
Ach, das ist eigentlich nicht so schwer. Die ist ja schon dadurch definiert, dass wir von der Familie als am Anfang als Techniker oder Ärzte akzeptiert werden. Das ist also immer, dass wir als fachliche Hilfe kommen. Und die Distanz muss man auch nicht immer wahren. Ich habe Ihnen ja das Beispiel genannt von der italienischen Familie. Mhm. Da haben wir überhaupt keine Distanz. Ich gehe mit ihnen aus, wir essen und trinken zusammen, so wie wenn wir einen Freundeskreis, ich treffe die Freunde, wir sind immer beteiligt. Distanz ist überhaupt nicht notwendig in diesem Zusammenhang. Hier geht's ja sozusagen, wie man im Dialekt sagt, um die Wurst. Und da brauche ich keine Distanz in manchen Fällen. Bei anderen Familien, die eher auf Distanz Wert legen, dann werde ich natürlich mich distanzierter verhalten.
Stimmt es, dass Sie Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter für Ihr Team zu finden?
Ja, sehr schwierig. Meine Mitarbeiter sind durchwegs Ausländer aus Entwicklungsländern, die eben nach Deutschland kommen, natürlich auch, um was zu lernen, aber eben die eben auch aufgrund ihrer Herkunft bereit sind, da enorme Opfer auf sich zu nehmen. Das sind unsere jungen Psychologinnen oder Medizinerinnen oder Mediziner nicht mehr.
Früher war Ihre Forschung ein Nischenthema und Sie ein Exot mit Ihrer Forschung. Mhm. Heute finden viele die Steuerung von
Hirnvorgängen
durch den Computer. Sehr interessant. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass Sie dadurch vielleicht auch viel mehr Mitarbeiter finden würden.
Nee, das hat damit eben nichts zu tun. Das ist mehr, alle Entwickler brauchen ihre Zeit, bis sie sich in einen Erfolg niederschlagen. Das hat halt in diesem Fall 20 bis 40 Jahre gedauert. Und solange die ganze Forschung in den Laboratorien stattgefunden hat, solange hatte ich nie Probleme, Mitarbeiter zu kriegen. In dem Moment, wo sie aus dem Laboratorium rausgehen und zu den Patienten gehen müssen, indem sie Opfer auf sich nehmen müssen, die über das Arbeiten hinausgehen, also über die Laboratoriumsarbeit hinausgehen, indem sie reisen müssen, Nächte sich um die Ohren schlagen müssen, indem sie Feiertage nicht einhalten und. Dann erst sind die Schwierigkeiten aufgetreten. Also es ist nicht das Thema, an dem sind viele junge Leute interessiert. Aber die meisten sitzen vor den Rechnern und glotzen da hinein und prüfen ihre Algorithmen und rechnen darum oder rechnen unsere Daten nach und spüren unsere Fehler auf, aber sie kriegen halt den Hintern nicht hoch. Und das ist das Problem, nicht die Wissenschaft. Das Problem ist, da rauszugehen, sich neu einzustellen, immer wieder was Neues zu erleben. Jeden Tag muss man sich konfrontieren mit neuen Katastrophen. Die Familien haben gigantische Probleme, von finanziellen bis zu lebenserhaltenden Problemen. Und dieser ständige Wechsel und diese ständige Anforderung was Neuem, das ist halt doch vielen jungen Leuten zu viel und wahrscheinlich Alten auch. Und das ist, glaube ich, das Problem. Hm. In einer bequem gewordenen Gesellschaft will man halt seine Sicherheiten und will man seine Trittpunkte haben und in dieselben Fußstapfen treten. Und dieser ständige Wechsel, der ist halt vielen doch geistig zu viel.
Sie haben diese Technik, die Locked-In-Patienten die Kommunikation ermöglicht, entwickelt, um Schwerkranken zu helfen. Nun bewegt sich ja doch was. Nun interessieren sich ja auch große Firmen wie Facebook oder Tesla für die Möglichkeit, Gedanken lesen zu können. Was halten Sie davon?
Also ich weiß ja nicht, was passiert. Die sagen ja auch nichts. Und der Herr Musk und Tesla äußern ja nur, was sie wollen. Und das halte ich für absurd. Speziell die Musk'sche Idee, also da die Elektroden in den Blutstrom einzubringen mit der Nahrung und dann eben alle Gedanken, alles, was man denkt, sofort in die Tat umzusetzen. Also er will ja das mit gesunden Menschen machen. Die denken ja beide nicht an Patienten. Die wollen wieder riesige Mengen an Geräte, Müll verkaufen und damit ein großes Geschäft machen, sodass die Leute dann einfach in ihrem Bett sitzen können den ganzen Tag und alle Befehle von ihrem Gehirn ausgeben können.
Sind denn Facebook oder Tesla schon auf Sie zugekommen und haben Sie um Unterstützung gebeten?
Nein, aber wo? Die wissen doch genau, was sie da hören würden.
Nämlich?
Die brauchen ja nur meine Biografie lesen.
Was wäre Ihre Antwort?
Meine Antwort ist, das ist unsinnig, was ihr macht. Setzt euch hin, nehmt das Geld her und versucht uns zu helfen oder selbst Technologien zu entwickeln, die für diese Kranken, nicht nur für die Schwerstgelähmten, auch für Schlaganfallpatienten, für Alzheimer-Patienten, es gibt eine solche Vielzahl von Erkrankungen, wo die Hirnstarrung eine bedeutende Rolle spielen könnte. Und ich würde den Herrn Musk und den Herrn Zuckermann bitten, sein Geld in diese Anwendung zu stecken. Sie sollen sich ein Vorbild zum Beispiel an den Herrn Gates nehmen oder seiner Frau, vor allem seine Frau. Und Gates hat eben Milliarden in die Forschung, in die Entwicklung von Impfstoffen gesteckt, die nützlich sind für die Betroffenen.
Was kostet es denn heute, dass ein Locked-In-Patient mit Hilfe Ihrer Technik wieder kommunizieren kann? Diese Apparaturen müssen ja ihm ständig zur Verfügung stehen.
Ja, also die Apparaturen selbst kosten 50.000, die kann man im freien Handel kaufen. Das Programm, die Software ist von uns entwickelt, die kostet gar nichts. Insofern hat die Kasse zahlt das auch. In Deutschland haben wir einen Prozess gegen eine Krankenkasse geführt mit einem Patienten, den wir gewonnen haben. Die Kassen müssen das also jetzt bezahlen das Gerät. Was sie nicht bezahlen, das ist immer noch eine Schwierigkeit, ist nicht die Betreuung, die am Anfang schon von technisch versierten und zu Aufopferung bereiten Wissenschaftlern gemacht werden soll. Das muss im Moment noch die Forschung bezahlen, aber das ist auch nicht das große Problem. Aber das ist in Europa, in Deutschland einmalig. Andere europäische Länder zahlen das nicht.
Also Fabio zum Beispiel, wer kommt da für die Kosten auf?
Niemand. Die Kirche des Ortes macht Sammlungen, wir machen Sammlungen im Computer. Ich halte Reden in der Kirche oder in gemeinnützigen Organisationen, politischen Parteien versuchen wir, das Geld zu kriegen in Italien. Und das geht bei dem einen Patienten schon, aber es ist eigentlich keine Dauerlösung.
Sie haben das vorhin ganz am Anfang unseres Gesprächs schon erwähnt, dass Sie sich vor Anfragen nicht retten können. Das heißt, wie viele Menschen sind davon betroffen, dass sie eigentlich auf ihre Geräte angewiesen sind?
Das weiß ich nicht genau. In Deutschland werden pro Jahr erkranken etwa 2.000 bis 3.000 Menschen an der ALS. Wenn die also sich entscheiden, dafür zu beatmet zu werden, dann gäbe es in Deutschland zigtausende. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall, denn unsere Anfragen, die wir haben, sind etwa 10, 20 pro Monat. Also das heißt, wahrscheinlich entscheiden sich doch die meisten dafür, nicht weiterzuleben, aus den Gründen, die ich schon genannt habe. Wie viele es aber wirklich sind, die so etwas benötigen, wissen wir nicht. Und wenn wir jetzt dazu zählen, Menschen, die an anderen Lähmungen leiden, wie zum Beispiel im Endstadium der Parkinson'schen Erkrankung oder auch an schweren anderen Querschnittslähmungen, dann sind das sicher mehrere Tausende in Deutschland, die das benötigen würden.
Aber sind das immer noch zu wenig Betroffene, als dass das für die Medizinindustrie nicht doch interessant sein könnte?
Nein, für die Medizinindustrie ist es zu wenig, um interessant zu sein. Nicht die Schlaganfall, wir entwickeln ja ähnliche Systeme für Menschen nach Schlaganfall, die eine gelähmte Hand haben. Und das ist für die Industrie interessant. Und sitze ich ja jetzt in Genf und da wird so etwas entwickelt. Den Schlaganfallpatienten gibt es eben Millionen in Europa und auch auf der ganzen Welt und die werden immer mehr. Und das ist interessant. Und diese Forschung, die können wir dann natürlich auch für unsere armen ALS-Patienten dann verwenden.
Hat das Gesundheitssystem diese wenigen und doch hoffnungslosen Fälle abgeschrieben?
Ja, aber das hat es immer. Ich meine, das Gesundheitssystem ist ja auch ein finanzielles System und die Forschung für extrem seltene Erkrankungen wurde nur dann betrieben, in der Regel, wenn sie ökonomisch interessant war oder wenn sie in der Forschung, wie zum Beispiel bei der genetischen Forschung, zu wesentlichen neueren Erkenntnissen geführt hat. Dann wurden auch seltene Erkrankungen beforscht. Aber ansonsten wird nur das beforscht, was einen Gewinn verspricht.
Werden wir das Gehirn eines Tages komplett verstehen?
Naja, die Grundprinzipien verstehen wir ja jetzt schon. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir mit diesem Wissen gut umgehen können. Wir verstehen viele Dinge heute perfekt und können nicht damit umgehen. Also die Erkenntnis reicht ja in der Regel nicht aus, um daraus etwas Vernünftiges für die Menschen Positives zu machen. Also das komplette Verstehen ist nicht das Ziel, sondern eine vernünftige Anwendung dessen, was wir verstehen. Das ist eigentlich das Ziel.
Der Neurowissenschaftler Nils Birbaumer war heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank fürs spannende Gespräch, Herr Birbaumer.
Okay, alles Gute.
Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz, für die Technik war Daniel Sänger verantwortlich und die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg, machen Sie es gut.
Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. You're always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. When you get off your trip, don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. But it Don't you worry about a thing, mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. When you get off your trip, don't you worry.